Datenspuren ein bisschen zu verkleinern. Und wir haben jetzt die letzten Tage ja über das, was wir erfahren haben, berichtet, hatten auch einige Workshops gemacht. Und in diesem Jahr haben wir eins gesehen, dass nämlich manche Dinge ganz, ganz schnell gehen und dann ist man super motiviert weiterzumachen und manche Dinge sind richtig zäh. Und was wir jetzt hier in der nächsten Dreiviertelstunde Ihnen zeigen wollen, ist einfach, welche Dinge gehen wirklich schnell, sind sehr einfach umzusetzen und führen dazu, dass die Datenspuren, die wir alle hinterlassen und die Daten, die wir dann den großen IT-Konzernen in Kalifornien zur Verfügung stellen, einfach minimiert werden. Und das ist so das, was wir in der nächsten Dreiviertelstunde erzählen. Ich mache eher den Prolog, Volker macht dann eher die Technik, da ist er noch ein bisschen besser als ich. Warum machen wir das Ganze? Also wir wissen, dass unsere Daten ja systematisch erfasst und gespeichert werden, und zwar egal, mit was wir arbeiten. Ob das dein Rechner ist, ob das Internetdienste sind, aber auch wenn wir einkaufen, wenn wir irgendwie mit der Kreditkarte einkaufen oder irgendwelche anderen Karten haben. Meistens ist es so, dass diese Daten getrackt werden und gespeichert werden, ohne dass wir das wissen. Dann ist man so ganz erstaunt, wo man auf einmal eine Mail herkriegt, weil irgendwer irgendwie die E-Mail-Adresse rausgefunden hat. Und natürlich ist es so, dass die Daten als Ware verkauft werden. Also wir haben gestern einen Vortrag gesehen, wo ich bass erstaunt war, wirklich wie viel Daten von überall gezogen werden. Also ich hatte eine Vorstellung, wie viel es ist, aber das hat jemand nochmal visualisiert. Und es gibt eigentlich keine Webseite, wo nicht, ich weiß nicht, 50 andere zugreifen und alles absaugen, was nur geht. Und ja, wir haben Datenschutz und wir haben auch eine Datenschutzgrundverordnung in der EU, das ist halt Papier und viele Firmen halten sich nicht an das, was da drin steht. Und die Konsequenz ist natürlich, was können wir mit diesen Daten machen? Wir können mit diesen Daten Menschen profilen. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil auf einmal Raster gezogen werden, die Konsequenzen haben. Also beispielsweise, Ihre Adresse ist in einem Viertel, was die Banken als eher schwierig ansehen, dann kann es dazu führen, dass man auf einmal keinen Kredit bekommt. Oder dass man aus gesundheitlichen Gründen diskriminiert wird. Und natürlich können diese Datensammlungen einfach missbraucht werden von Unternehmen, aber auch von Geheimdiensten, von Kriminellen und so weiter. Was wir jetzt in diesem Jahr gemacht haben, wir haben uns wirklich beschränkt auf die Daten, die kommerzielle Unternehmen von uns absaugen. Was wir nicht gemacht haben, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass der Staat aktiv überwacht. Mit diesem Teil haben wir uns gar nicht beschäftigt, weil das ist irgendwie nochmal eine Spur deutlich tiefer als das, was wir können und das, was wir machen wollten. Und ich bin ja schon glücklich, wenn ich sehe, dass nicht Facebook und Google und sonstige Dienste einfach diese Daten von mir abgreifen. Denn es gibt Dinge, da kann ich gar nicht sagen, was zum Beispiel in der Hardware ist, wo ich abgehört oder abgesaugt werde und wo nicht. Deswegen, also wir beschränken uns wirklich auf die Daten, die kommerziell abgesaugt werden.
Ja. Und wir hatten das Glück, dass wir, auch wenn wir zwischendurch Frustmomente hatten oder Durststrecken, dass uns der CCC Wien freundlicherweise unterstützt hat mit Rat, Tat, Motivation und auch wieder, wie soll man sagen, Demotivation. Hey, weil wieder was gelernt, was man nicht lernen wollte. Wir haben die Sachen hier aufbereitet, nicht um Menschen, die es sowieso schon können, das zu erklären, sondern um auch interessierten Laien mal einen Überblick zu geben. Und ich habe die Zeit halt genutzt, um das, was wir im Workshop am Donnerstag vorgetragen haben, jetzt einfach mal in eine Grafik zu verpacken, um nochmal klarzumachen, worum geht's eigentlich. Also jetzt kommt der Herr Professor wieder und erzählt irgendeinen Schmarrn. So, mit vielen bunten Bildern. Also prinzipiell, wenn wir halt als Privatmensch unterwegs sind und unsere Geräte nutzen, die sind jetzt hier grau dargestellt, so haben wir dafür eigentlich immer irgendwie eine Infrastruktur, die wir brauchen, um uns irgendwo mit zu vernetzen. Und ja, so die klassischen digitalen Geräte, mit denen wir arbeiten, sind PC und Telefon. Und die haben natürlich Software, das ist einmal das Betriebssystem, mit dem sie funktionieren. Und auf dem Betriebssystem laufen dann halt Anwendungen, die heißen entweder noch klassisch Software oder inzwischen im Neudeutsch Apps. Und dann habe ich natürlich Daten von mir oder auch anderen, mit denen ich darauf arbeite. So, das ist jetzt mal ganz banal, das, wie es strukturiert ist. Und wir haben uns jetzt auch bei unserem Versuch darauf fokussiert, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich gucken, dass wir das Smartphone irgendwie in den Griff kriegen, weil das ist das zentrale Element eigentlich, mit dem alle Leute kommunizieren. Und wir wollten eben auch gucken, was kann ein Normalbürger wirklich erreichen, ohne dass er ein tieferes IT-Know-how braucht. Und wenn ich jetzt halt das Telefon nehme, so gibt es zum einen die Smartphones, die jeder kennt, aber auch Tablet-PCs. Und die haben in der Regel ein Android-Betriebssystem. Das heißt, das von Google herausgegebene System, was auf fast drei Viertel aller Geräte installiert ist. So, und auf diesem System gibt es dann noch eine Anwendungssoftware. Das ist der Play Store. Das ist im Grunde genommen nichts weiter als ein Programm, was dafür sorgt, dass wir weitere Programme uns runterladen können und damit halt unser Gerät bestücken. Dann die andere noch sehr große Firma ist halt Apple, die halt die iPhones rausbringt und auch die iPads und hat ungefähr, zumindest in Deutschland, halt nochmal ein Viertel Marktanteil. Und die haben halt ein eigenes Betriebssystem, das iOS, und haben ihren eigenen App Store. So, und wenn wir halt jetzt unser Gerät halt haben, dann laden wir uns jede Menge Anwendungssoftware runter, die ja auch bestimmt alle im Raum schon genutzt haben oder zumindest vom Namen her kennen. Und wenn wir jetzt mit dem Gerät arbeiten, dann ist das so, der Nutzer unten, der hat eine Identität zum Beispiel, die er auch definitiv braucht, wenn er das ein oder andere mit seinem Gerät macht. Er hat Schlüssel in Form von Passwörtern, TAN-Nummern, PIN-Nummern etc., aber auch seine Kommunikation in Form von Mails oder Chatverläufen, seine Adressdaten, seine Kalendereinträge. Dann gibt es natürlich noch sowas wie die Informationen von meiner Kreditkarte, weil ich damit vielleicht hin und wieder was bezahlen muss. Ich habe vielleicht auch Ideen, ich habe Fotos, ich habe Dokumente oder auch Bücher und andere Medieninhalte, die ich halt in irgendeiner Form nutze oder auch mit diesen Geräten verarbeite. So, und wenn ich das mache, dann gehe ich, wie gesagt, klassisch über das Telefon und die Informationen, die ich habe, die gebe ich teilweise ein auf der Ebene des Betriebssystems, aber auch auf der Ebene der Apps. Und diese werden dann natürlich entsprechend auch verarbeitet und führen dann dazu, dass wir zum einen halt Nutzerverhalten und Statistiken als Daten generieren, die als Protokolle sowohl in der Infrastruktur als auch den Geräten und der Software festgehalten werden. Aber auch sowas wie, wie bewegen wir uns denn, also ganz klassisch von wo nach wo loggen wir uns ein, was Funkzellen angeht oder wo befinden wir uns gerade örtlich etc. Das wird auch von Software erfasst und von Hardware. Dann unsere Identität muss natürlich irgendwo verarbeitet werden. Das Gleiche gilt für die Passworte, die ich speichern möchte. Es gilt auch für die Kontaktdaten, die ich immer griffbereit haben möchte, meinen Kalender, den ich dabei haben möchte, die Informationen zu meiner Kreditkarte und auch die anderen Daten. Also irgendwie wird das alles auf dem Gerät verarbeitet. So, und diese Dienste, die hier alle stehen, das sind keine freien, sondern kommerziell. Und in der Regel, wenn wir halt so einen Dienst nutzen, dann stimmen wir zu, dass halt der Anbieter dieser Systeme diese Daten auch auf seinen Servern speichern darf. Das heißt, alles, was ich scheinbar auf meinem Gerät habe, ist auch in der Regel bei dem Provider halt hinterlegt. Nicht bei allen, aber bei den meisten. So, und das ist halt was, wo die Firmen das machen, was Katharina beschrieben hat, nämlich die verschiedenen Daten und Profile halt zusammenzuführen, um ein relativ exaktes Profil von uns zu bekommen. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich mit einem überschaubaren Aufwand mich selber da absichern? Und dafür haben wir jetzt mal 5 Quick Wins zusammengefasst und zeigen dann auch anhand dieser Grafik zwischendurch, was das Ganze dann bewirkt. Ja. Magst du?
Gut, ja, das Erste ist eigentlich ganz banal. Die meisten Leute, die zum Beispiel ein iPhone haben, und das hat ja einen Namen hinterlegt, also bei mir Katharina Larisch, dann wird auch angezeigt, zum Beispiel, wenn es ein WLAN gibt, das ist iPhone von Katharina Larisch. Ich möchte nicht, wenn ich in einen Raum gehe, dass alle Menschen wissen, wie ich heiße. Ja, das ist ganz banal, aber das kann man ändern. Da muss ja nicht stehen, iPhone von Katharina Larisch. Als ich das dann irgendwann mal gesehen habe, habe ich jetzt irgendwie ein Icon drinnen. Und das ist so etwas, was man sehr, sehr einfach ändern kann. Auf zum Beispiel auf dem iPhone, aber auch auf dem Android-System, dass man einfach, dass die anderen Menschen nicht wissen, wer hier in den Raum kommt.
Das wird zwar nicht auf den Servern gespeichert, aber das ist auch eine Form von Privatsphäre, wo wir mit wenig Aufwand eigentlich uns auch so ein bisschen wieder privater machen können.
Also wenn das jetzt einige nachmachen wollen, wir können auch
genau.
wir eine Minute gerne Pause noch. Machen, und dass jeder gucken kann ja. Und es nachvollziehen kann.
Das können wir nachher nochmal erklären. Und die Quelle, wo man es nochmal nachlesen kann, wir haben hinterher auch noch ein Quellenverzeichnis. Also diese Tipps findet man auch bei datadetoxkit.org. Dort findet man drei, ich sag mal, Vorgehensweise mit jeweils 5 Schritten, wie man halt auch relativ schnell zu einer Privatsphäre kommt. Das findet man dort. Ja. Das ist jetzt ein Aspekt, der jetzt nicht so sehr das Datensammeln der Unternehmen betrifft. Der andere Aspekt allerdings schon, und zwar, wenn ich halt auch das, ich sag mal, Ortungssystem nutze wie GPS, dann ist es so, dass verschiedenste Apps darauf zugreifen und halt meine Bewegungen mittracken. Und das ist einfach was, wo ich sagen kann, das will ich nicht. Und ich kann halt sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Android je App einstellen, ob die App zugreifen darf auf die Ortsdaten oder nicht. Bei bestimmten Anwendungen wie Karten- und Navigationsanwendungen oder einer Wetter-App macht das Sinn, dass man, wenn man sie nutzt, halt die Ortung anschaltet. Aber im Hintergrund oder für die Taschenlampe oder Ähnliches macht es natürlich wenig Sinn, auch nicht für die Textverarbeitung. Da sollte man einfach mal die Rechte angucken.
Und aber es freuen sich natürlich alle, wenn sie möglichst viele Daten bekommen. Und man kann einfach seine Apps durchgehen und überall kann man ja auswählen, was ich erlaube und was nicht. Und das sollte man also gefälligst am besten alles ausschalten.
Ja, das zumindest bei den kommerziellen, ja. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Die Frage ist jetzt ganz banal. Also wenn ich zum Beispiel wissen will, wie das Wetter ist, ja. Also es ist natürlich sehr einfach, auf eine App zu gucken und die weiß, wo ich bin, dann zeigt sie mir das Wetter in Wien an. Ja, aber ich kann ja auch einfach Wien eintippern und dann sagen, zeig mir das Wetter in Wien. So.
Ja. Man kann auch nicht nur halt den Zugriff auf die Positionsdaten halt verweigern oder erlauben, sondern auch Zugriff auf Kalender, auf die Mediendateien, aufs Mikrofon etc. Und ich kann an jeden nur appellieren, mal durch seine gesamten Apps durchzugehen und mal gucken, welche Zugriffe man eigentlich welchen Apps einfach nur dadurch, dass man sie installiert hat, eingeräumt hat. Und man ist überrascht und erstaunt, was man denn da so alles hat.
Und man muss aufpassen, also wenn jetzt wieder ein Update kommt, natürlich fallen viele Apps wieder zurück in das initiale System. Default. Also das heißt, dann wird alles wieder erlaubt. Das heißt, sobald ein Update ist, muss man sich leider die 2 Minuten Zeit nehmen, nochmal durchgucken und wieder ausschalten. Weil ich meine, am Ende haben sie alle nur ein Ziel, nämlich möglichst viele Daten zu ziehen. Das heißt, uns wird es möglichst schwer gemacht, dass wir das verbieten.
Ja. Noch ein anderer Quick-Win, der auch mit der Ortung ein bisschen zu tun hat, wobei bei dem Quick-Win, den wir von Data Detox uns halt angeguckt haben, haben wir hier auch gelernt, es gibt Leute, die sagen, das bringt nicht ganz so viel. Also ich kann halt neben der Tatsache, dass ich halt den Apps den Zugriff gebe, kann ich prinzipiell auch das GPS einfach ausschalten, weil dann wird zumindest mit GPS nichts getrackt. Und in der Diskussion vorgestern haben wir dann auch gelernt, ja, aber es gibt halt die WLAN-Karten und wenn ich weiß, in welchem WLAN das Gerät ist, dann kann ich auch sehr genau sagen, wo ungefähr die Person ist. Deswegen, unabhängig jetzt von dem Privatsphärentipp, ein genereller Tipp, Antennen fressen einfach Strom, egal ob sie senden oder empfangen. Deswegen, wenn Antennen nicht benötigt werden und ihr habt mindestens 4 Antennen in eurem Gerät, schaltet die ihr nicht braucht, einfach aus. Weil wenn ihr unterwegs seid, natürlich wollt ihr angerufen werden, das heißt die Funkantenne, um Telefonanrufe anzunehmen, lässt man natürlich an, aber wenn ich unterwegs bin und über die Straße laufe, sollte ich das WLAN möglichst ausschalten, weil die WLAN-Antenne versucht sich regelmäßig in ein WLAN einzuloggen, das heißt sie scannt kontinuierlich, wo kann ich rein und damit verbrauche ich einfach Strom und der Akku ist schneller leer. Das gleiche gilt für Bluetooth. Wenn ich Bluetooth angeschaltet habe, aber kein Gerät habe, mit dem ich es eigentlich verbinden will, dann habe ich auch permanent die Antenne auf Sendung und das kostet auch unnötig Strom. Und wie gesagt, vor dem Aspekt Tipp, wenn ich die Antennen nicht brauche, um mich irgendwo mit zu verbinden oder um mich jetzt gerade mit der Geoposition exakter im freien Gelände halt selber zu positionieren, ausschalten, weil es spart am Ende des Tages Energie. Also das kann ich zumindest als Ingenieur sagen, aber nicht als Informatiker.
Ja, und ich meine, im Endeffekt, man braucht es gar nicht so häufig. Also wir machen dann irgendwie GPS-System an, als wir hier in Wien rumgelaufen sind und irgendwann am Schluss nicht mehr wussten, wo wir waren. Dann haben wir das tatsächlich angemacht, um zu gucken, wo sind wir. Und dann wussten wir, in welche Richtung wir müssen, haben es wieder ausgemacht.
Ja. Also wie gesagt, das sind Quick Wins. Da muss man einfach mal durch seine Einstellungen gehen. Und es ist eine reine Gewohnheitsfrage. Das nächste, magst du oder soll ich?
Mach.
Okay. Prinzipiell als einen Dienst bieten einen die Hersteller der Handys oder auch der Systemsoftware an, dass man seine Daten halt mit einem Cloud-Dienst irgendwo synchronisieren kann oder auf ihrem Server entsprechend, damit, falls das Handy mal verloren geht oder ich das Handy nochmal neu boote, ich schnell die Daten wieder einspielen kann. Da ist auch das Problem, dass die Daten, die ich halt dann dort hochlade, natürlich auch analysiert werden, weil warum soll jemand sich die Mühe machen, einen Server aufzubauen, ihn auch zu betreiben, um mir dafür kostenfrei halt meine Daten zu hosten, ohne dass er was weiter davon hat. Und eine Cloud ist am Ende des Tages der Computer von irgendjemand anderem und der muss den Computer betreiben, das kostet Geld. Und das heißt, er finanziert es dadurch, dass er die Daten, die wir hat, entweder weitergibt, weil wir zugestimmt haben, oder analysiert, um uns etwas transparenter zu machen. Deswegen der Tipp, auf dem iPhone zum Beispiel nicht mit der iCloud synchronisieren, sondern die Daten eher lokal halten und beim Android, je nachdem, was für einen Hersteller man hat, auch auf Synchronisation mit den Anbietern zu verzichten. Denn jede kommerzielle Cloud ist am Ende des Tages, wenn sie kostenfrei angeboten wird, ein Datenhändler.
Und wir würden uns, glaube ich, auch nicht darauf verlassen, wenn wir sagen, wir haben zugestimmt oder wir haben nicht zugestimmt. Also das amerikanische Recht ist ja doch ein bisschen anders als das EU-Recht. Und so wirklich an das EU-Recht halten sich die Amerikaner nicht. Das heißt, selbst wenn ich nicht zugestimmt habe, die Daten sind trotzdem drüben. Und wie man ja weiß, gibt es ja das Gesetz, dass die amerikanischen Behörden jederzeit Zugang auf alle Daten haben, die amerikanische Firmen sammeln, unabhängig davon, wenn der Server steht. Also selbst wenn ein Google-Server in Wien steht, hat die amerikanische Behörde 100% Zugang auf diesen Server, wenn sie das wollen.
Plus der Anbieter, der amerikanische, darf den Nutzer nicht informieren, dass seine Daten weitergegeben werden. Das ist in Amerika verboten. Das heißt, wir kriegen noch nicht mal mit, ob unsere Daten weitergegeben werden.
Das ist fast euphemistisch. Er muss lügen. Selbst wenn er gefragt wird, muss er nein sagen.
Ja, also default nein, ja. Was bringen jetzt diese zwei Quick Wins, wenn wir uns nochmal das Gesamtbild angucken? Nun, wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir die Einstellung verändern, dann können wir damit zumindest Folgendes ein bisschen unterbinden. Ob das komplett möglich ist, ist die Frage, aber wir sorgen zumindest dafür, dass unsere Bewegungsdaten vielleicht über das Betriebssystem nicht an den Betreiber des Betriebssystems oder Hersteller des Betriebssystems übersandt werden. Und bei einigen Apps, wo wir es eingestellt haben, werden die Bewegungsdaten dann sehr wahrscheinlich auch nicht mit übersandt. Das Gleiche gilt für die Synchronisation von meinen Kontakten und meinen Kalendereinträgen, sodass ich da zumindest mal so einen kleinen Riegel vorschieben kann. So, das heißt, mit relativ wenig Aufwand bei meinen Einstellungen kann ich schon eine ganze Menge Daten zurückhalten, die dann nicht zum Profilbilden halt abgeschnorchelt werden. So, und das ist eigentlich auch was relativ schnell gemacht werden kann, nämlich einfach mal sein Telefon nehmen und gucken, was man in den letzten Jahren und Monaten da angehäuft hat. Und da gilt einfach auch, gucken, was ihr da so habt und das, was ihr mehr als ein halbes Jahr oder so nicht gebraucht habt, einfach mal runter damit, weil am Ende des Tages, wenn die Apps auch eine Art von Hintergrundfunktion haben, wo sie halt regelmäßig gucken, kommt eine Nachricht rein oder gibt es irgendwas, was wir mitteilen wollen, so eine Push-Nachricht, das kostet einfach Performance. Und wenn ihr die deinstalliert, dann habt ihr zum einen ein bisschen mehr Speicher gewonnen und zum anderen erhöht sich auch die Gesamtperformance, wenn nicht ganz so viel drauf ist.
Und wir sind ja auch so, ich meine, wenn irgendwas als neu angepriesen wird und blinkt und hübsch ist, dann laden wir erstmal runter, weil dann will man das ja haben und dann will man ein bisschen spielen. Und häufig stellt man dann nach kurzem fest, braucht man eigentlich gar nicht. Man vergisst es eben nur wieder zu löschen. Ja. Und dann hat man, wie gesagt, ein Sammelsurium. Und dann ist es wirklich wichtig zu gucken, was brauche ich nicht. Selbst wenn ich dann sage, ja, wenn ich es nicht habe, ist es vielleicht ein bisschen weniger praktisch. Also wenn ich zum Beispiel noch freie E-Mail habe, ich kann mir von web.de eine App runterladen oder ich kann so rein. Ja, und dann muss ich halt überlegen, was will ich denn?
Ja. So, wenn wir uns gucken, was bringt uns das Ausmisten, außer vielleicht auch ein gutes Gefühl, so wie beim Frühjahrsputz, Simplify Your Life. Dann sehen wir, also ich habe so ein bisschen, das habe ich jetzt dadurch mal sichtbar gemacht, dass ein paar Icons rausgehen, aber am Ende des Tages Daten werden trotzdem weitergegeben, vielleicht nicht mehr zu so vielen verschiedenen Anbietern, weil wir ein paar rausgenommen haben, aber komplett die Daten auf unserem Gerät oder auch bei uns gehalten haben wir damit nicht. Wo wir auch überhaupt keine Ahnung haben, ist, ob die Hardware an sich, also unterhalb des Betriebssystems, nicht einfach auch Daten weitergibt. Da haben wir einfach keinen Zugriff drauf. So, was kann man als nächstes tun? QuickWin 4. Das gilt allerdings nur für die Android-Systeme. Man kann sich einen alternativen Store, also eine Plattform zum Runterladen von Apps drauf tun. Und für Android, das wurde auch hier am Donnerstag vorgestellt, gibt es halt den F-Store. Hier sieht man die Webseite zur Linken. Dort kann man eigentlich relativ einfach über Herunterladen sich die Datei entweder direkt aufs Handy laden oder eben durch den QR-Code. Wenn man nicht auf die Webseite geht, kann man auch alternativ fdroid.apk eingeben. Und sobald die Datei auf dem Handy runtergeladen ist, wird man gefragt, ob man diese Datei installieren möchte. Und wenn man dann auf Installieren geht, dann installiert sich der fdroid wie eine sonstige App auch. Und dann kann man praktisch aus dem fdroid, aus der fdroid-App sich die freien Inhalte entsprechend runterladen. fdroid ist ein bisschen mehr als nur ein alternativer Store, weil fdroid eine Aktivität ist, wo die Mitglieder freie und offene Apps kuratieren. Das heißt, sie schauen nach, wie sind die zusammengebaut und haben sie unter Umständen Merkmale, die die Privatsphäre in irgendeiner Form einschränken. Sollten sie Merkmale haben, wird das auch angegeben. Und man hat dadurch zumindest die Sicherheit, dass das, was da ist, halt geprüft ist, dass das, was dort angegeben ist, auch als kritisch entsprechend gefunden worden ist. Und man kriegt dort auch regelmäßig die Updates für diese Apps. Das heißt, es funktioniert wie der Google Play Store, nur dass man halt dadurch ausschließlich freie Apps bekommt.
Und zu diesem Thema gab es gestern oder vorgestern?
Donnerstag.
Am Donnerstag ein Talk und den könnt ihr ja auch nachgucken. Ja. Also dann wird nochmal ganz genau erklärt, was das ist und wie man das macht und so weiter.
Ja. Und es hat halt den Vorteil, dass man seinen Google Play Store deaktivieren kann und dann muss man sich auch nicht mehr mit dem Google-Konto auf seinem Handy anmelden. Wobei, da muss man sagen, das hängt davon ab, welches System man hat, also welchen Hersteller und welches Android-System, ob es ein 9er ist, ein 8er etc. Also das hängt so ein bisschen von der Konfiguration des Handys ab, aber prinzipiell, wenn man das fdroid drauf hat, braucht man den Play Store nur noch für Apps, die man halt nur kommerziell bekommt. Und wenn wir jetzt mal angucken, was uns das bringt im Sinne von, welche Quick Wins kriegen wir damit? Wir haben den Play Store, wir schalten ihn stumm und setzen dafür sowohl auf einem Tablet als auch auf dem Telefon, was wir haben, den fdroid drauf. Dann haben wir damit wirklich einen Stopp von, es fließen Informationen zu dem Hersteller oder dem Entwickler dieser App. Und alle Informationen bleiben bei uns, weil die fdroid-Organisation halt höchsten Wert auf Privatsphäre legt, sodass wirklich nichts von uns an Informationen zur fdroid-Plattform hingeschickt wird. Das heißt, damit habe ich wirklich es geschafft, zumindest an der Stelle den Informationsfluss zu unterbinden.
Man sieht, dass wir das auf das iPhone nicht bekommen. Also wir hatten, wie man sein iPhone befreit, ist für uns auch nochmal so ein großes Rätsel. Ich habe hier mit einigen Leuten gesprochen, die haben mir gesagt, es ist möglich, aber es ist definitiv nicht schnell möglich. Also da muss man in die Tiefe gehen, da muss man vielleicht sich auch jemanden holen. Also hier gibt es ja genügend Leute, der einem das erklärt und zur Not einfach beiseite steht, bevor irgendwas kaputt geht.
Aber am Ende des Tages ist es halt kein Quick Win und es ist auch nichts, wo man halt dann die Gewähr hat, dass dann auch regelmäßig Updates kommen, weil das ist halt der Vorteil jetzt, wenn man jetzt nochmal über das fdroid sich unterhält, man bekommt sowohl von dem Store als App, als auch von allen Apps, die dort kuratiert werden, regelmäßig Updates. Und das habe ich halt, wenn ich mir ein Betriebssystem selber irgendwie zusammenstelle, nicht, weil ich habe dann den Stand vom Aufspielen, aber das Update muss ich mir irgendwo her besorgen. Das ist halt nicht ganz so trivial. So, und wenn ich halt hier...
Wenn ich Fragen zum fdroid, wenn ich über die fdroid-App Zugriff habe, dann
Entschuldigung. Wir haben Menschen im Stream, die kriegen gerade die Frage gar nicht mit. Mögen Sie das vielleicht kurz wiederholen?
wenn ich über die F-Droid oder mit den F-Droid-Apps arbeite, macht es nichts aus, wenn ich Google nach wie vor noch auf dem Handy habe. Die können trotzdem nichts mit Speichern ausspähen.
Ich glaube, da hätten wir jemanden, der kann noch viel besser antworten als wir. Das ist nicht die Dame, die uns gecoacht hat.
Ja. Vielleicht, um es kurz zu beantworten, also die, die Apps, die man aus dem F-Droid Store runterlädt, die sind in der Regel so, dass sie die Daten beim Nutzer halten und ihn auch immer fragen, möchtest du das, möchtest du das, möchtest du das. Natürlich kann ich neben den freien auch die kommerziellen drauf haben, dass ich einen Mix habe. Die halt kommerziellen gehören, wie YouTube zum Beispiel oder der Chrome-Browser, werden auch weiterhin halt Daten an ihre Hersteller senden. Ja. Entweder schalte ich sie kurz oder...
Ja, aber ich meinte nur, die F-Droid-Apps, da haben die keinen Einfluss drauf oder keinen Zugriff drauf.
Nein,
das war,
ja.
Okay.
Ja, also wie gesagt, das ist auch ein Quick-Win, der mir aber zumindest dort halt einen Schnorchelkanal komplett dicht machen kann. So, und das Letzte, das ist im Grunde genommen die Konsequenz aus dem F-Droid. Man kann seine kommerziellen Apps einfach versuchen auszutauschen. Und wir haben da einfach mal so ein paar Beispiele genannt, für die, die es vielleicht auch nachvollziehen wollen. Also statt der kommerziellen Browser, die einen wirklich abschnorcheln, wie der Chrome sehr intensiv oder auch Safari, kann man auf alle Fälle den Tor-Browser Onion nehmen und auch den Firefox. Wir haben jetzt gelernt, es gibt zwar einen Firefox fürs iPhone, es ist aber kein Firefox, sondern es ist ein Safari, wo nur die Oberfläche vom Firefox draufgepackt ist. Das heißt also, Firefox für iPhone ist Bebe. Und wenn man halt frei sein möchte, dann muss man da schon mit dem Tor-Browser arbeiten.
Der aber ziemlich langsam ist. Also ich habe das jetzt versucht, muss man sagen, es ist die Performance ist schwierig und es dauert halt.
Wir sind dran. So, das nächste ist, es gibt ja auch zum, ich sag mal, zum Verwalten seiner Mail-Konten halt Mail-Clients, die man sich runterladen kann, sofern man nicht im Browser-Interface arbeitet. Also Google hat für sein Gmail zum Beispiel halt eine App. Andere Anbieter, wie bei Katharina früher, web.de hat auch eine App. Und die kann man sich natürlich installieren, aber die funken natürlich kontinuierlich auch Daten zurück zum Anbieter und versehen einen auch mit Werbung. Und auf dem Android gibt es zumindest einen kostenfreien und sehr sicheren Client auch, das ist der K9. Und da kann man auch Verschlüsselung einbauen und da kann man auch entsprechend mehrere Konten mitverwalten. Und ja, funktioniert in der Praxis recht gut. Thema Skype gehört ja inzwischen zu Microsoft, schnorchelt auch gut mit. Und eine Alternative, die wir halt auch empfohlen bekommen haben und auch genutzt haben, ist Jitsi. Das kann man wirklich auf allen Plattformen nutzen, also sowohl auf dem iPhone als auch auf den Android-Systemen. Und es funktioniert eigentlich sofort ohne große Komplikationen. Dann großes Thema immer wieder ist das Thema, was ist mit WhatsApp? Alle wollen, dass ich zu WhatsApp gehe, aber huhuhu. Die Alternative, die von verschiedensten Leuten, die sich halt mit Messenger auseinandersetzen, empfohlen wird für einen Laien, ist Signal, was dieselben Funktionalitäten bietet wie ein WhatsApp, aber darüber hinaus noch so ein paar Sicherheitsfeature, die man bei WhatsApp nicht hat. Dazu Details kann man aber auch hier eher bei den Experten vom CCC Wien erfahren.
Insbesondere, also WhatsApp scannt ja alle meine Kontakte vom Telefon und schickt sie zu Facebook, und zwar ob ich will oder nicht und vor allem, ob die anderen Leute wollen oder nicht, weil ich habe ja auch eine Verantwortung gegenüber den anderen Leuten, ja, und die frage ich ja nicht. Die sind dann alle mit Klarnamen und Telefonnummer drüben. Mhm. Bei Signal ist es so, die fragen. Also ich kann mein Adressbuch freigeben, aber ich kann es auch lassen, was natürlich unbequemer ist, aber ich kann es trotzdem nutzen, ohne dass dieses Adressbuch freigegeben wird. Und ich finde, das ist ein riesengroßer Unterschied.
Also das, ja, da ist eine Frage.
Ich will noch hinzufügen, über Signal kann man auch Sprach- und Videoanrufe führen. Also wenn man nicht so viele Apps generell haben will, kann man sich quasi die Jitsi oder wie das heißt und Signal
braucht. Über Signal nur kann man auch davon telefonieren.
Ja, d'accord.
Auch mit Video.
D'accord. Jitsi ist dann interessant, wenn man Jitsi wie Skype nutzt, wo man seinen Bildschirm auch teilen möchte.
wäre noch eine Ergänzung zu Signal. Wenn man dort das Adressbuch quasi abgleicht mit dem Signal-Server, wird nicht alles im Klartext hochgeladen, sondern es wird ein Hash zum Server geschickt und dann wird dann halt geantwortet, okay, diese und jene Kontakte sind halt auch hier vorhanden, und in der Sekunde, wo der Server einmal geantwortet hat, ist diese Anfrage auf dem Signal-Server auch schon wieder gelöscht. Mhm. Also das ist... Also man kann es sogar relativ sinnvoll nutzen.
Danke für die Ergänzung. Das waren jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wo man halt seine kommerziellen Apps gegen halt freie Tools austauschen kann. Und jetzt vielleicht auch für die Mediennutzung und Navigation noch ein paar, mit denen wir auch ein bisschen rumgespielt haben. Viele Leute nutzen ja YouTube, wir auch, muss man fairerweise sagen. Und für die Android-Systeme gibt es eine App, die heißt NewPipe. Da kann ich praktisch meine Anfragen oder meine Suche, die ich auf YouTube machen möchte, reingeben. Und meine Suchanfrage geht anonymisiert zu der YouTube-Plattform, aber Google kriegt nicht mit, wer ich bin. Und ich kann darüber mir auch die Videos angucken auf YouTube, ohne dass Google dann mich dort profilen kann. Anderes Beispiel für die, die zum Beispiel gerne auch Videostreaming von Öffentlich-Rechtlichen sich anschauen, statt sich 10 Mediatheken zu installieren oder die kommerzielle App Zatto zu nutzen, gibt es auch Zap, das ist auch ein Open-Source-Projekt, wo man relativ viele öffentliche Fernsehprogramme auch streamen kann. Zum Thema Podcast-Programme, da gibt es ja halt auch kommerzielle. Da gibt es diverse freie Systeme, und fürs Android haben wir einfach mal Antenna ausprobiert, mit dem man relativ gut arbeiten kann. Aber es gibt auch noch 10 weitere, die wir jetzt hier einfach nicht genannt haben. Eine große Herausforderung, wenn man sein Telefon befreien möchte, ist das Thema Navigation und Karten, weil Google Maps dominiert alles und Google Maps greift eigentlich alles von uns ab, was es abgraben kann. Die Alternative dazu im Netz ist OpenStreetMap seit über 10 Jahren mit gutem Kartenmaterial, und es gibt halt auch inzwischen seit geraumer Zeit dazu eine App, nämlich OMS Android Plus, das ist die linke. Die funktioniert so, dass man sich Karten runterladen kann und sie immer offline dabei hat. Allerdings ist die freie Nutzung auf 6 oder 7 Karten limitiert. Danach muss man halt eine Gebühr zahlen, was aber aus meiner Sicht da auch angemessen ist, weil da auch Leute sind, die da sehr viel Zeit reingesteckt haben. Es gibt seit kurzem, ich glaube seit 2, 3 Wochen auch im F-Droid Store Open Maps. Dort sind auch prinzipiell die Karten von OpenStreetMap hinterlegt und man kann eigentlich global damit navigieren und browsen. Also navigieren im Sinne von, ich kann über die Karten gehen und bin nicht am Limit, genauso wie man das von Google Maps kennt. Und dann noch eine App, die ich sehr angenehm finde, eine Alternative zu Öffi, das ist Transporter. Da sind fast alle mir bekannten oder von mir genutzten Verkehrs-Apps drin, ob das der DB-Navigator ist oder hier der ÖBB, die ÖBB-App, ob die BVG oder die Wiener Linien, sie sind alle drin, und ich kann mir dann einfach, wenn ich unterwegs bin, die raussuchen in der Region, Kontinente übergreifend, die gerade dort ist, und ich sehe nicht nur die Fahrpläne, sondern bei der DB-App auch den aktuellen Verspätungszustand etc. Also das hat mir auf alle Fälle 10 Apps erstmal vom Android runtergekickt. So, wenn man sich das nochmal anguckt, was erreichen wir damit? Also wenn ich alle kommerziellen runterschmeißen würde und keinen mehr drauflassen würde, dann würde ich einige ersetzen, vielleicht ein paar neue noch dazu nehmen, aber was ich damit erreichen kann, ist, dass ich hier auch im Grunde genommen eine Schranke einführe und dann dafür sorgen kann, dass die Daten, also meine Daten, nicht auf dem Server von irgendeinem Kommerziellen landen, sondern bei mir auf dem Telefon, wo ich damit arbeiten möchte, bleiben. So, was haben wir da noch? Ja, das ist im Grunde genommen erstmal das, was man dazu sagen kann. Und das ist jetzt, wenn man so will, auch das Ergebnis, wenn wir jetzt alles das, was wir als Quick Wins kurz vorgestellt hat, zusammenfasst. Wir haben die Chance, ein Android-Telefon relativ sicher zu machen mit den Quick Wins, sodass wir zumindest sagen können, was die Anwendung angeht, was den Store angeht, über den wir gehen. Da sind wir safe, da haben wir Einfluss drauf. Betriebssystem schnorchelt zwar immer noch mit, und was das Gerät darunter macht, das kriegen wir auch nicht mit, aber im Android-Bereich sind wir relativ sicher. Und das kann man wirklich innerhalb von einem halben Tag einfach für sich mit seinem Telefon hinbekommen. Man kann auch bei den Einstellungen des Handys noch eine Menge machen. Da gibt es auch die ein oder andere Webseite, wo einfach steht, diese und diese Einstellung, und dann ist man auch ein bisschen sicherer. Zuzüglich Browser-Einstellungen, was aber jetzt ein separates Thema wäre. Ja, das sind die Quellen, die wir während unseres einjährigen Versuches einfach auch genutzt haben, wobei Privacy-Tools haben wir erst am Montag hier gelernt oder am Dienstag als wirklich sehr spannende Quelle. Das gleiche für Prison Break, weil da wirklich auch Alternativen aufgezeigt werden, die bei diesen eher für die Allgemeinheit und leicht verständlichen oberen beiden nicht so gegeben sind.
Ja, und Ausblick, also wir sind natürlich nicht fertig. Also generell gilt wie immer, Datenspuren minimieren, was ich jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas für 3,50 Euro kaufe, muss ich ja auch nicht unbedingt mit meiner Kreditkarte zahlen, da kann ich auch mal bar zahlen. Aber wir sind natürlich in unserem Versuch nicht fertig. Also wir haben zwar eine gewisse Kontrolle jetzt über unsere Systeme. Was wir noch gar nicht gemacht haben, ist uns mit dem Thema Verschlüsselung auseinanderzusetzen. Das ist jetzt für, sagen wir mal, nächstes Jahr, ob wir es dieses Jahr schaffen, weiß ich nicht, geplant. Und dann wird einfach dieses Projekt weitergehen, weil man sich eigentlich immer wieder auch informieren muss. Also wir haben ja vor einem Jahr angefangen und zum Beispiel zu dem Messenger-System kann man sagen, das, was damals gegolten hat, gilt heute nicht mehr. Also zwischendurch wurde die Empfehlung gewechselt, sodass man eigentlich ab und an dann doch mal in diese Quellen, die wir genannt haben, reinschauen sollte, ob das, was da war, einfach immer noch gilt.
Ja. Gleiches gilt übrigens auch für Suchmaschinen. Also da gibt es auch Empfehlungen, die sich auch wirklich halbjährlich ändern. Und da ist es einfach nochmal gut zu sehen, wie das denn von den unterschiedlichen Seiten bewertet wird. Weil auch hier, wir haben zu den verschiedensten Sachen, die wir gemacht haben, Feedback bekommen von den Mitgliedern des CCC Wien. Und fragt man zwei Leute, hat man drei Meinungen, ist dann wieder verwirrt. Deswegen machen wir auch so, dass wir uns diese Quellen, die relativ zuverlässig und vertrauensvoll sind, angucken und dann daraus uns versuchen, so eine Meinung zu bilden und dann das zu nutzen, was da empfohlen wird.
Vor allem, wenn
wird.
Eine Sache halt nicht nur in einer Quelle empfohlen wird, sondern in drei, dann hoffen wir immer, da ist irgendwas Wahres dran. Ja. Ansonsten... Mir fehlt einfach der Hintergrund und das Wissen, dass ich das wirklich dann beurteilen kann. Ja.
Da war eine Frage oder eine
andere. Erstmal vielen Dank und vielleicht macht ihr nächstes Jahr ein Update. Ich finde das sehr, sehr erfrischend. Für mich, ihr habt E-Mail überhaupt nicht verwendet. Für euch ist es völlig selbstverständlich, nicht bei Google zu hosten, nehme ich an.
Also,
weil das ja auch der Default ist, wenn man Android kauft und alles einträgt, ist man bei Gmail. Ne?
Der Punkt ist einfach, ich habe noch Webspace bei 1&1 und darüber hoste ich E-Mails. Also das heißt, ich habe zumindest da die Kontrolle, wobei man fairerweise sagen muss, wir haben aus unserer Historie noch ein paar öffentliche, kostenfreie Mails, die wir noch nicht komplett alle gekillt haben, aus einem ganz banalen Grund. Wir beide haben dort noch irgendwelche Services, wo wir die E-Mail-Adresse hinterlegt haben, als wenn du das Passwort vergessen hast, E-Mail. Und ich weiß nicht mehr, wo ich sie alle habe. Ich bin noch nicht durch den gesamten Historienteil durch, um zu gucken, wo muss ich mich mal abmelden und wofür gilt das noch. Deswegen haben wir noch nicht alle gekillt. Aber was wir definitiv abgestaltet haben, sind sämtliche Cloud-Dienste, wo wir irgendwann irgendwie was gehabt haben. Sei es Dropbox, wo halt Leute aus dem Urlaub immer sagen, wir stellen dir da mal die Fotos hin. Ist ganz böses Bebe, kann auch Claudia vieles noch zu berichten. Sei es, dass es halt Google Drive ist oder Microsoft OneDrive. Wenn man halt die Hintergründe kennt, dann zieht man sich ganz schnell davon zurück.
Und man muss halt sagen, wie gesagt, ja, wir haben es ein Jahr gemacht, hört sich wahnsinnig lang an, aber wir haben unser Leben eigentlich nicht verändert. Das heißt, wir haben es nur dann gemacht, wenn wir Zeit übrig hatten. Und wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit übrig. Ja? Und wir freuen uns über jeden Schritt, den wir gegangen sind, aber eben, wir haben noch nicht alle geschafft.
Also es war unter Realbedingungen. Halt so,
es war kein Labor,
Sondern wenn meine Mutter mich fragen würde, unsere Nachbarn uns fragen würden, wenn wir das machen wollen, was müssen wir tun und wie schnell geht das? Das ist genauso wie die mit ihren Kindern oder mit den Eltern, die sie versorgen müssen. Du hast halt neben deinem Job dann noch diese Verpflichtungen und das, was du dann an freier Zeit hast, da musst du gucken, dass wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest, lesen geht vielleicht immer noch, aber wenn du dann mal auch größere Sachen machen möchtest, wie zum Beispiel dann das Android-System austauschen, dann solltest du dir immer Zeit nehmen mit Puffer nach hinten und das möglichst auch machen, wenn du ausgeschlafen bist und nicht kurz vorm Einschlafen, weil dann kann immer mal was ziemlich in die Hose gehen.
Das tut's auch, muss man ganz fairerweise sagen. Es ist einiges schiefgegangen.
Ja. Nein, wir haben viel gelernt.
So. Ja, das auch.
Ja, damit sind wir auch, eigentlich sind wir damit am Ende.
Dann erst einmal ganz großen Applaus für Katharina und Volker. Haben wir denn gerade noch
Fragen? Da war eine Frage.
Dort war eine.
Ich wollte nur nachfragen, Sie haben gesagt, man soll den Play Store auf stumm schalten. Was ist damit gemeint?
Man kann ihn leider nicht löschen. Also die meisten Handys sind so konfiguriert, dass man ihn noch nicht mal deaktivieren kann. Ich habe ein Android-System, wo halt der Play Store sich deaktivieren lässt. Das heißt, er guckt nicht mehr nach Aktualisierung meiner Apps nach und er ist stumm geschaltet, wenn man so möchte. So, und wenn ich mich da nicht mehr mit meinem Konto anmelde, dann wird auch darüber nichts mehr zu Google gebracht. Weil solange ich bei dem Play Store angemeldet bin mit einer E-Mail-Adresse, kann Google mich zuordnen und weiß auch, welche Apps ich installiert habe, welche Updates ich gezogen habe, etc.
Also ich weiß nicht, ob es bei meinem System geht, aber ich habe gesehen, es hat bisher meine Körpersensoren an Google gesendet.
Ja. Da gibt es Experten, die da aber im Zweifelsfall noch
ganz
mehr
viel helfen können.
Genau.
Haben wir noch eine Frage? Ja.
Ich wollte noch sagen, mit der Hardware ist es teilweise auch anders, was man nimmt. Zum Beispiel, ich habe jetzt neu ein Shift-Phone, davor ein Fairphone und war positiv überrascht, dass da von vornherein der F-Droid-Store auch drauf ist. Mhm. Und zum Beispiel, weil ihr gesagt habt, man muss bei jedem Update dann auch wieder schauen, dass die Berechtigungen richtig eingestellt sind, da sind auch die Berechtigungen von vornherein ausgeschaltet. Also vielleicht dann, falls man gerade einen neuen Handykauf vorsteht, da auch irgendwie ein bisschen recherchieren.
Ja, danke für den Hinweis. Ja.
Haben wir noch eine kurze Frage? Keine. Von mir ganz kurze Randbemerkung. Ich habe das Experiment über das Jahr ja mit begleiten dürfen.
Vielen Dank nochmal, Claudia.
Und,
unser rettender Engel, ja, also am Anfang der Motivator und dann zwischendurch wirklich, wo nichts gegangen ist, war das unser rettender Engel.
Ja, aber der Applaus ist ganz eurer, denn also ihr habt das, ich will jetzt nicht sagen, ganz tapfer gemacht, weil es ist, also schon, aber jetzt auch motivationsmäßig für alle hier im Raum und auch alle Menschen im Stream und die sich später im Recording anschauen. Ja, es ist eine Menge zu tun. Es sind aber ganz viele Kleinteile letztendlich. Und ich finde das total grandios, dass ihr das gemacht habt und vor allem auch, dass ihr jetzt hier seid, um das Projekt vorzustellen. Ja. Finde ich total super. Dankeschön.
Ja. Gerne. Danke. Ja, was wir vielleicht noch sagen können, ist, wenn man das gemacht hat und diese drei Strategien, die Katharina gezeigt hat, kann man noch zwei Schritte weitergehen. Der nächste, den wir dann noch probiert haben und auch geschafft haben, weil für uns stand im Mittelpunkt, befreie dein Telefon, das ist halt das Betriebssystem freizukriegen. Und da gibt es halt auch Alternativen. Eine davon ist Lineage OS. Und das sorgt dann dafür, dass man das Android praktisch ersetzt. Und dadurch kann man dann auch den Verkehr, der da unten dann halt passiert, unterbinden. Und bei uns ist es halt so gewesen, dass wir uns zwei Handys präpariert haben, aber die waren erst beide kurz vor der Privacy Week fertig. Und wo wir halt ein großes Fragezeichen haben und wo man auch sagen muss, die Konsequenz ist, wenn wir das, was da noch schnorchelt, wegkriegen wollen, ist, wir müssten eigentlich konsequenterweise unsere Apple-Geräte totschalten oder nicht mehr benutzen. Weil diese Quellen, also diese Abflussquellen, die kriegen wir einfach nicht kontrolliert und alles, was wir dazu gehört haben, ist von Laien nicht möglich. Das heißt, es ist ähnlich wie bei WhatsApp. Man muss den Schweinehund überwinden, auch wenn alle sagen, warum kommst du nicht, dass man einfach sagt, nee, ich werde es nicht mehr nutzen, ich verzichte drauf. Und ich glaube, der Schweinehund ist das größere Problem dort für den Datenschutz als die Technik.